Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller.
Podcast Nummer 8 und wir haben uns vorher gestritten, wer wird die offizielle Eröffnung machen und gewonnen hat.
In der blauen Ecke.
Da hast du schon lange dran gedacht, ne? Ich kann heute noch die Eröffnung von Henry Maskes legendären Boxkampf, da hat ja Michael Buffer die Anmoderation gemacht, also sozusagen wie immer, und die kann ich heute noch auswendig.
Hast du gelernt?
Nein, da musst du nicht lernen. Ich bin ja so, ich sehe das und höre das einmal und kann das dann, ne?
Ja, okay.
Nein, war ein Spaß.
Kriegen wir das?
Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner. He's coming from Frankfurt an der Oder. Ladies and gentlemen, please welcome the one and lonely light heavyweight champion of the world.
So irgendwie war das in diese Richtung. Also ich übe noch ein bisschen.
Klang echt gut,
Sven. Ja, ich habe mich da so ein bisschen vorbereitet. Der Grund für unsere Hörer und Hörerinnen ist ja, denn wir haben heute einen besonderen Podcast. Wir reden heute über eine sporttreibende Abteilung und diese Abteilung heißt... Sag's ruhig, komm. Ja, jetzt sag nicht Handball oder so.
Wir reden natürlich über das Boxen. Wird sich sicherlich der ein oder andere schon gedacht haben bei deiner Anmoderation. Und wir treffen uns heute mit den Boxerinnen und Boxern.
Wollen wir das gleich machen?
Uns auf die Nase hauen?
Nee, das meine ich nicht, aber ich könnte mal sagen, meine Damen und Herren, wir grüßen Sie ihn heute direkt bei der sporttreibenden Abteilung Boxen. Er kommt aus dem Funkhaus am Messberg.
Ladies and gentlemen, please welcome the one and only... Here is Alex Heger.
Haben wir das so machen? Haben wir ja so gemacht. Also gehen wir rüber jetzt zu Alex Heger, unserem Reporter.
Ja, mal gucken, ob der einen Hörschaden jetzt hat, weil du hier so rumgeschrien hast.
Also wir schicken ihn gleich zur sporttreibenden Abteilung Boxen. Aber danach reden wir natürlich auch noch mit einem Mann.
Timo Schulz über Erfolge, Vergangenheit, Herkunft, Spitznamen, Musikgeschmack und.
Und dann gibt's noch tolle Nachrichten, denn es liegt hinter uns. Das große Obdachlosen-Sommerfest, Barbecue mit den Bedürftigen der Stadt. Und wir reden über eine Aktion, die wir von unserem Frenzka-Förderverein jetzt umsetzen. Und zwar den ersten Charity-Shop in der Hansestadt Hamburg. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Jetzt erstmal ab in die rote Ecke.
Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
Ja, und das ist eine Abteilung, also die passt, wenn man so an Kiez, St. Pauli denkt, aber sowas von wie die Faust aufs Auge, ja, nämlich beim Boxen sind wir. Da denkt man ja gerne mit dem Kiez in Verbindung an die Ritze, ne, schön den Boxkeller. Aber hier beim FC St. Pauli, bei der Boxabteilung, ist das schon ein bisschen anders, oder? Ralf Elfering ist der leitende Trainer hier in der Abteilung.
Ja, hallo. Es ist schon, glaube ich, ziemlich anders als in der Ritze. Ist auch ein ganz anderer Zusammenhang. Also bei uns hier im FC St. Pauli wird das wirklich als klassischer Vereinssport betrieben. Hat, obwohl wir ja St. Pauli im Namen haben, mit Milieu überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil, also je länger ich das betreibe, desto eher kommt es mir vor wie andere Kampfsport- oder vielleicht sogar Kampfkunstarten. Und vom Milieu sind wir wirklich weit entfernt.
Wie seid ihr denn aufgebaut als Verein? Also ihr habt einfach die Leute, die Bock haben, sich damit fit zu halten, aber auch Leute, die das schon durchaus ernsthaft betreiben, den Sport, oder?
Genau. Ich schätze mal, von unseren ungefähr 300 Mitgliedern sind wahrscheinlich 80% eher breitensportlich interessiert. Für die ist das eine Art und Weise, sich im Vereinssport, durch den Vereinssport auch fit zu halten. Und da hat Boxen natürlich auch einen besonderen Ruf, ganzheitlich alles in Form zu bringen. Und für 20% ergibt sich dann vielleicht so eine leistungssportliche Perspektive und ein größerer Ehrgeiz.
Ja. So, beim Fußball ist ja klar, Mannschaftssport, man muss sich eben in den Dienst des Teams stellen, aber auch jeder will spielen. Beim Boxen, ich glaube, mehr Einzelsport geht irgendwie gar nicht. Du stehst dann alleine im Ring und musst halt zusehen, wie du klarkommst, oder?
Genau, das ist sicherlich ein ganz grundlegender Unterschied zu anderen Sportarten. Dass zwar hier die sportliche Leistung aus einem Gruppentraining natürlich entwickelt wird, aber die Wettkampfleistung wirklich sehr einsam erfolgt. Und das liegt doch nicht jedem. Also das denken viele dann so, aber die ersten Erfahrungen später sind dann manchmal so, dass sich dann ja auch schon klärt. Ne? Ist das in der Wettkampfform wirklich für jeden geeignet? Ne? Möchte das jeder? Und das ist ja auch eine große nervliche Anspannung, gerade so bei den ersten Kämpfen. Dass die Leute natürlich dann unglaublich nervös sind. Weil das muss man sich auch sagen, auch anders als im Mannschaftssport. Man steht, wenn man es ein bisschen vereinfacht reduziert, steht man auf einer Bühne, prügelt sich öffentlich und lässt das am Ende noch bewerten. Das will nicht jeder. Oder dafür ist auch nicht jeder geboren.
Ihr habt ganz geschmeidige Musik hier die ganze Zeit am Laufen. Also man könnte ja da auch vielleicht denken, hier Boxtraining, Boxen, Aggressionslevel auf 1000% hochpushen und auf 120 Dezibel. Nee, ganz geschmeidig. Das klingt so ein bisschen nach, ne, südlateinamerikanischen Klängen.
Ja, in der Tat. Also das Musik ist für uns ein Trainingsmittel. Das heißt, die Rhythmisierung ist Beinarbeit und rhythmisierte Beinarbeit hat eine ganz grundlegende Bedeutung für uns. Und dann ist Musik so ein Flow, der bringt uns durch das gesamte Training. Und ohne Musik ist ein Training nur 10%.
Es hat was von Tanzen.
Absolut. Wenn neue Leute ins Training kommen, ist meine Frage auch, oder meine Beobachtung, manchmal auch meine Frage, ob die einen Bezug zum Tanzen haben. Und wer irgendwie gewohnt ist, seinen Körper rhythmisiert in Bewegung zu bringen, für den wird sich Boxen leichter erschließen, als für jemanden, den das fremd ist. Und wenn jemand gerne tanzt und vielleicht auch eher zu so gebrochenen Rhythmen, sag ich mal, die sich so ein bisschen verschieben, dann hat er da vielleicht schon vom Bewegungsmustern Zugang.
Jetzt hören wir zwischendurch hier so ein Piepen. Was ist das für ein Signal für die 15 Sportler, die hier gerade mächtig am Schwitzen sind und in die Luft boxen?
Ja, ganz viele Trainingsformen machen wir im 3-Minuten-Takt, also 3 Minuten Belastung, 1 Minute Pause. Das ist auch später, zumindest was die U19 und die Erwachsenen angeht, dann die Wettkampfzeit. Also 3x3 Minuten boxen wir im Wettkampf. Und in diesem Rhythmus bleiben wir auch bei unseren Übungen, damit sich auch so ein inneres Zeitgefühl einschleift. Und das ist wichtig, damit man weiß, jederzeit in der Runde, wo bin ich jetzt? Bin ich in der Mitte der Runde? Bin ich gegen Ende der Runde? Wie viel Zeit habe ich noch für irgendwas? Genau, deswegen sind wir immer in diesem Rhythmus.
So, Gregor ist auch schon dabei. Wir sind jetzt ungefähr 20, 30 Minuten im Training, aber da ist schon die Haut auch so ein bisschen am Glänzen, so ein bisschen am Schwitzen. Ist das hier jetzt, ihr macht jetzt gerade Grundschule.
Ja.
Was ist das genau?
Grundschule heißt ganz einfach nur die Technik von den Schlägen lernen und sozusagen nur auf den eigenen Körper achten. Also die Sachen zu lernen sozusagen, ohne mit dem Gegner noch überfordert zu sein, so.
Und das ist der spaßigste Teil am ganzen Training?
Nee, das ist der am wenigsten Spaß macht, glaube ich, aber der auf jeden Fall trotzdem sehr wichtig ist. Ja, man merkt einfach, wenn man da viel arbeitet.
Und wie lange dauert dann diese Übung hier immer so?
Das ist immer unterschiedlich, aber ich weiß nicht, ich denke mal, das wird jetzt so eine halbe Stunde oder so, werden wir das jetzt hier machen.
Und danach ist man schon gut platt eigentlich?
Es geht eigentlich. Das ist eigentlich der am wenigsten anstrengende Teil. Da braucht es viel sozusagen Geduld, aber die Anstrengung kommt erst später dann beim Sparring.
Okay. Was allerdings fehlt hier in der Trainingshalle, was man ja vielleicht kennt von den Rocky-Filmen und was vielleicht für den einen oder anderen so die einzige Verbindung mit Boxsport ist, die gefrorenen Schweinehälften.
Das haben wir im Trainingslager. Das packe ich im Trainingslager aus, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Okay, Gregor, krass, bei dir geht die Kette schon ordentlich nach oben von dem Sandsack. Gleich kommt der Sand hier raus. Ich probiere es auch mal, wie viel Kraft ich da so reinlegen kann.
Okay. Sieht doch nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein paar Liegestütze und dann...
Und dann bewegt sich da auch, was meinst du?
Genau. Aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus in den Grundzügen.
Ab an die Liegestütze und Schweinehälften verprügeln. Du hast ja schon Wettkämpfe geboxt, ne?
Ja.
Was geht einem durch den Kopf, wenn du im Ring stehst und dann geht die Glocke? Denkst du dir da selber, okay, den da hau ich jetzt was auf die Glocke?
Ja, so ungefähr so ist das. Ich habe jetzt Mundschutz drin. Ungefähr so ist das, man hat halt dieses Gefühl von, ich stehe jetzt dem gegenüber, ich bin jetzt hier, ich komme jetzt aus der Situation sozusagen nicht mehr raus, ich schenke dem nichts und ich will hier einfach zeigen, dass ich der Bessere bin. So. Also man ist da wirklich dann komplett gnadenlos in dem Moment. So. Natürlich immer noch im Rahmen des Sports, aber für den Moment sagt man einfach, ich bin's und der nicht.
Wenn man jetzt Boxen mal irgendwie so vergleicht mit Spielen in einer Fußballmannschaft oder einer Handballmannschaft, auf jeden Fall Mannschaftssport, wie ist das dann nochmal unterschiedlich? Weil gerade im Ring, da bist du ja alleine. Da bist du ganz auf dich alleine gestellt und du musst klarkommen jetzt gegen deinen Gegner.
Ja, also ich würde sagen, das ist ein sehr großer Unterschied, weil natürlich in diesem Wettkampfmoment oder in diesem sportlichen Moment einfach alle Verantwortung so bei einem selber liegt. Und in der Mannschaft kannst du halt immer mal sagen, ja, ich kann gerade nicht, macht ihr mal für mich weiter. Oder du hast Momente auf dem Feld, wo du nichts zu tun hast sozusagen. Und im Boxring bist du halt wirklich die ganze Zeit 100% gefordert. Und wenn du halt Fehler machst, wirst du auch direkt dafür bestraft sozusagen.
Also, ja, die Strafe kommt sofort.
Ja, also es ist halt ein Stück ernster irgendwie, noch weniger nur dieser Sportspaß, sondern auch irgendwie ein ernster Wettkampf, so ein purer Wettkampf.
Dann seid ihr ja nicht umsonst eine Abteilung innerhalb des FC St. Pauli. Quasi im Sinne des gesamten Vereins seid ihr auch sozial ziemlich weit vorne mit dabei. Was macht ihr da?
Ja, da kann man zum Beispiel unser Geflüchtetenprojekt erwähnen, das wir 2015 aufgelegt haben. Das hat ermöglicht und ist immer noch in Kraft, das hat ermöglicht, dass solche Leute, die, also wo die Wurzeln noch nicht so geschlagen sind und die noch kein eigenes Geld verdienen, dass die hier vom Beitrag befreit sind und trainieren können, solange sie regelmäßig erscheinen. Und das ist auch gut angenommen worden. Würde ich sagen, das war ein voller Erfolg.
Wenn unsere Hörer sich jetzt überlegen, Boxen, St. Pauli, das gehört zusammen, auch für mich. Ich will das gerne ausprobieren. Was müssen die da machen, um hier mal vorbeizuschauen?
Also man kann sich zum Probetraining anmelden. Wir haben allerdings, auch wenn es im Moment nicht so voll ist wie sonst, man muss überlegen, die Halle, wo wir jetzt 18 sind, die ist vor Corona manchmal voll gewesen mit 30, 40 Leuten. Und da geraten wir an die Kapazitäten. Wir haben deswegen auch einen Teil, teilweise Aufnahmestopp, seit Jahren schon. Aber wenn man die Kriterien erfüllt, das heißt also entweder Frau sein oder männlicher Anfänger unter 18, oder 25, Entschuldigung, dann kann man bei uns zum Probetraining kommen und einfach mal mitmachen, dreimal gucken, ob einem das gefällt und ob es einem auch hier gefällt. Und dann ist es halt die Entscheidung, vielleicht einzutreten und den weiteren Weg im Boxen dann mit uns zurückzulegen.
So, und hier fließt auf jeden Fall auch der Schweiß, aber in Ström, einmal das aber T-Shirt hallo. Gewechselt. Wie heißt du? Moin.
Mein Name ist Karim.
Also beim Boxen, da ist es ja vielleicht auch so ein bisschen ein Sport, der ist mit vielleicht auch Vorurteilen behaftet, oder?
Dass man, ja, dass wir dumm sind oder dass wir aggressiv sind.
Ja, als ob man den irgendwie nur lernen will, irgendwie, wenn dir einer im Club doof kommt, dass du den einmal
darum geht es auf gar keinen Fall. Also bei uns an sich, so wie ich das kennengelernt habe, geht es nur ums Sportliche. Also es ist der Sportgeist, der hier weg wird und wir lernen miteinander zu arbeiten. Körpergefühl wird uns super beigebracht im Boxsport und man kriegt einfach so ein Gefühl für die Mitmenschen. Man achtet auf den anderen, man boxt nicht zu doll, wenn er nicht so erfahren ist. Der andere achtet auf einen selber, wenn er erfahrener ist. Und das ist so ein Zusammenspiel, das ist sehr brüderlich, also sehr freundschaftlich und sehr liebevoll eigentlich, der Sport.
Und jetzt geht's ab für dich wieder
im Sparring, ne? Genau.
Karim, das hat auf jeden Fall seinen guten Grund, dass ich da jetzt nicht mit dir drin stand. Schon krasse Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer.
Ja, das gehört dazu. Das sind so die essentiellen Bausteine, die zu einem guten Boxer dazugehören. Ausdauer, Schnelligkeit, vor allem taktisches Gefühl. Da ohne Taktik geht gar nichts und die Technik muss stimmen. Also man kann nicht einfach irgendwie boxen, aber dafür schnell sein. Man kann aber auch nicht die beste Taktik haben, aber keine Ausdauer. Und das muss alles irgendwie stimmen. Und das lernen wir hier super. Also Schritt für Schritt. Und irgendwann kommt dann der perfekte Schlag. Und aus dem perfekten Schlag wird die perfekte Kombination.
Ihr wart jetzt gerade voll am Sparring dabei. Wirklich schon mit Dampf dahinter. Und dazu im Hintergrund halt diese easy Musik.
Genau, das hält uns wach, es hält uns lebendig. Und man kann halt intakt bleiben. Die Musik ist da, man bewegt sich auf den Fußballen, Durchblutung bleibt, weißt du. Man hat einfach Spaß und darum geht es hier, um Spaß. Und wenn wir mit dem Spaß lernen, dann sind die Wettkämpfe wie Urlaub. Darum geht es. Also das Training ist das Härteste. Die Wettkämpfe sind Urlaub, wenn das Training so ist.
Timeout gibt es nicht beim Boxen, aber ich würde sagen, das war eine
Aufgabe beim Boxen.
Aufgabe.
Aufgabe, ja. Das gibt's auch selten, aber es gibt es.
Ja, okay, Aufgabe nenne ich es mal nicht. Ich sag mal einfach technische K.O. in der zweiten Runde.
Ob das besser ist, weiß ich aber auch nicht.
So, ich hau in den Sack. Vielen Dank, Ralf.
Gerne, gerne.
Und Sven, du alte Pferdelunge, ich glaube, bei dir sitzt noch was drin. Also lass mal hören in die Richtung hier. Let's get ready to rumble. Ich brauche Wasser.
So, dann geh mal ein bisschen weiter weg von deinem Mikrofon. Nee, du bist Quatsch. Warum musst du denn weggehen vom Mikrofon? Du musst deine Kopfhörer wieder wegpacken. So wollte ich es eigentlich sagen. Was lachst du jetzt so? Er hat mich jetzt herausgefordert und hat gesagt, ich soll das jetzt machen. Das werde ich jetzt tun. Pass auf, ich stelle mein Mikrofon weiter weg. Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird laut. Darf ich, Schnecke?
Jo. Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble! Oh!
Es reicht.
Hat mich doch herausgefordert. Es war eine schöne Zeit damals, wo ich Ringsprecher war. Das war echt toll, muss ich wirklich sagen. Ich bin da getourt durch die Arenen und so. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Muss man so sagen. Und wir waren ja auch schon mal beide zusammen boxen.
Und du kannst froh sein, dass wir da nur Schattenboxen gemacht haben.
Ich sehe heute noch die Bilder vor mir, wie wir beide geboxt haben. Du lagst kurzzeitig nicht am Boden.
Nee, ich stand dir permanent gegenüber, aber es war ein sehr ausgeglichener Kampf.
Wir müssen kurz aufklären, wo wir gewesen sind.
Genau, wir haben nämlich eines der vielen Events, die wir beim Friends Cup hatten, haben wir unter anderem für einen Boxstall hier auf St. Pauli gespendet. Und da waren wir natürlich zur Scheckübergabe da und noch ein paar andere Leute aus dem Viertel, die dafür Werbung gemacht haben und ebenfalls Geld für den Boxclub gesammelt haben. Und konnten wir mit dem Friends Cup wieder Gutes tun.
Ja, das geht ja darum, dass wir die Kinder von der Straße holen und das mit einem sportlichen Ehrgeiz sozusagen und einem sportlichen Hintergedanken. Und das hat wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht. Tolle Location. Und der ehrenamtliche Einsatz dieser Trainer da auch, das war auch legendär. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Wichtig ist ja gerade mit dem Thema Sport, kann man ja auch Menschen begeistern und auch Menschen auch von der Straße runterholen und sie dann für den Sport begeistern. Apropos Gutes tun, wir haben wieder Gutes getan, denn das erste offizielle große Sommerfest liegt hinter uns für die Bedürftigen und Obdachlosen der Stadt. Viele wissen ja, dass wir vom Verein ja Jahr für Jahr die große Bedürftigen-Gala, Weihnachtsgala, mehr als eine warme Mahlzeit veranstalten in der Fisch-Auktionshalle, wo wir 450 Bedürftige einladen, dann mehr als eine warme Mahlzeit zu erleben. Das machen wir Jahr für Jahr mit vielen Prominenten, so circa 40 in der Zahl, die dann in dem Abend auch kellnern und da sind und den Leuten auch Zeit spenden. Letztes Jahr gab es nur eine Tüte Glück, weil wir letztendlich wegen Corona keine Menschenmassen in der Halle einladen durften. Und da haben wir uns überlegt, wir wollen unbedingt was machen im Sommer. Und dann haben wir dieses Sommerfest umgesetzt. Und es war wirklich schön. Über 450 Bedürftige waren da und haben, ja, die haben Grillfleisch, Grillwurst und Brötchen bekommen, Getränke und natürlich auch wieder eine Tasche voll mit Sachen, die ein Bedürftiger, der auf der Straße lebt, ja auch braucht. Und das tut tatsächlich richtig gut, so ein Event dann zu veranstalten und in die glücklichen Augen zu gucken.
Das stimmt. Und einige haben gesagt, das ist so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass es im letzten Jahr im Dezember nicht wirklich eine obdachlosen Weihnachtsfeier geben konnte. Ich finde aber das noch ein bisschen mehr. Es ist nicht nur dieses eine Event einmal am Ende des Jahres, wo jeder irgendwie mal an jemand anderen denkt, sondern es ist tatsächlich ein weiteres Event für die Bedürftigen dieser Stadt. Und hat mich gefreut, damit bei zu sein.
Es war wirklich toll und das Schöne ist, wir gucken mal auf die Zukunft und wir gucken mal auf den 30. November. Da haben wir ja wieder die große obdachlosen Weihnachtsfeier, mehr als eine warme Mahlzeit. Da gehen wir jetzt schon in die Planung ran. Also sozusagen ein Event folgt dem nächsten. Und damit wir so ein Event auch finanzieren können, sind viele Partner notwendig. Und in diesem Jahr haben wir uns das Besonderes ausgedacht. Wir machen den ersten Charity-Shop auf und den in der Hamburger Meile. Und das geht los Ende Oktober am 28.10. Und das Schöne ist, der komplette Erlös, all das, was wir dort einnehmen, fließt dann in solche Projekte wie diese Obdachlosen-Weihnachtsfeier. Und das ist ein Pilotprojekt für uns. Das ist so ein Pop-Up-Store und da wollen wir mal sehen, was da passiert.
Es wird also nie langweilig. Das eine Fest jagt die nächste Veranstaltung. Und
wir hoffen, dass der nächste Gast, unser nächster Gast, vielleicht als Kellner mit am 30.11. vor Ort sein wird. Ich meine, das traue ich ihm zu. Schnell ist er, gut gelaunt ist er. Redegewandt ist er?
Er isst aber auch viel.
Er isst viel. Okay, darüber können wir. Ach, da sind wir beim Thema Essen. Reden wir gleich mit ihm. Wir freuen uns, dass er Zeit hat.
Und jetzt am Mikrofon ist uns Timo Schulz zugeschaltet.
Moin, Schulle.
Moin.
Moin.
So, Training liegt hinter uns. Nicht hinter uns, also das wäre natürlich was. Nee, das liegt hinter euch sozusagen, nicht wahr, oder?
Ja, ich habe heute Morgen die Jungs schon mal richtig lang gemacht. Und jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch und werde dann gleich ein bisschen über Paderborn grübeln und zwischendurch nehme ich mir gerne Zeit für euch.
So, Schulle, jetzt das Wichtigste. Ich als der absolute Fußballkenner. Was macht ein Trainer tatsächlich den ganzen Tag, wenn er nicht mit den Jungs auf dem Platz steht? Du hast gerade gesagt, du hast ein Büro. Was macht man da? Was machst du da?
Du, klassischer Tagesablauf. Ich bin so meistens 7:45 hier. Dann geht's eigentlich, wenn wir morgens um 10, 11 Uhr trainieren, geht's eigentlich bis zum Training nur darum, wer kann trainieren, wer kann wie viel trainieren. Trainingsinhalte stehen meistens schon Tag vorher fest oder eigentlich schon für die ganze Woche. Und dann geht's da in die detaillierte Planung. Dann haben wir heute noch eine Videoanalyse vorher gehabt, die wir dann auch nochmal besprochen haben. Da wird das Training nochmal im Detail besprochen, sodass du dann inklusive Training meistens so bis 13:30 beschäftigt bist. Gegebenenfalls nimmst du dir nochmal einen Spieler oder eine Gruppe zum Gespräch. Das gleiche dann nach dem Training, sodass Ja, wenn die Jungs dann so um 14.30 Uhr, 15 Uhr das Gelände verlassen, dass ich dann meistens mich schon wieder ums Training vom nächsten Tag kümmere. Vielleicht auch schon mal irgendwie, so wie heute, dann die Gegneranalyse nochmal ein bisschen detaillierter mache. Und das Ganze dauert dann meistens so bis 17, 18 Uhr. Und dann geht's wieder nach Hause. Dann habe ich 10 Stunden auf dem Buckel. Und dann ist auch gut gewesen, ne?
Und dann fragt zu Hause die Familie nach dem Haupttrainer, nach dem Cheftrainer zu Hause.
Nee, der Cheftrainer, der ist jemand anders bei uns zu Hause. Aber ich bin guter Co-Trainer. Und das läuft auch alles. Ich bin dann meistens auch noch so bekloppt, dass ich dann irgendwie abends um 9 mir noch irgendwie unser Spiel dann doch wieder nochmal angucke und den Jungs noch irgendwelche Szenen schicke per Video, aber so ganz los lässt einen das gar nicht.
Schon, lass uns mal über das Team von dir reden. Da haben wir noch nie drüber geredet. Was steht eigentlich hinter einem Cheftrainer für ein Team? Also was habt ihr tatsächlich bei euch so im Team noch an Menschen, die dir sozusagen zur Seite stehen und die dich unterstützen?
Ja, der gesamte Staff umfasst mittlerweile so 15 bis 20 Personen. Da gehört ja die Medienabteilung dazu, die jetzt ja auch gerade dabei ist hier, in Form von Anne. Aber wir haben unsere Physioabteilung, die zu viert sind. Wir haben unsere Ärzte. Wir haben natürlich meine Co-Trainer, unseren Torwarttrainer, unseren Videoanalysten und das muss alles irgendwie gemanagt werden. Also klar, auf der einen Seite bist du in erster Linie Fußballtrainer, aber genauso viel bist du eigentlich im organisatorischen, administrativen Bereich unterwegs. Und je besser das eingespielt ist, desto mehr kann mir abgenommen werden. Und je mehr man seinen Leuten vertraut, desto kreativer werden sie dann meistens auch. Und ich meine, muss ich euch nicht erzählen, gerade dir, Schnecke, ist immer extrem wichtig, dass man als Trainer einen guten Draht zum Staff hat, dass wenn man das nicht hat, wenn man das nicht hinbekommt, dann hat man schon so gut wie verloren.
Ja, gebe ich dir recht. Auch in der Vergangenheit, wenn man das dann so als Spieler miterlebt hat, war immer eine bessere und auch erfolgreiche Atmosphäre, wenn Trainerteam und Staff und das Team gut miteinander harmoniert haben. Das gebe ich dir recht.
Aber wir müssen noch mal, eins muss ich noch wissen, wie viel Vater Figur steckt in einem Cheftrainer, wenn man das junge Team sich so anguckt, gerade die Spieler. Ich meine, Schneck ist eine Ausnahme mit seinen 47 Jahren, aber nee, Spaß beiseite. Du hast ja ein sehr, sehr junges Team auch an Spielern. Wie viel Vater steckt da so in so einem Cheftrainer noch drin?
Ja, jetzt, also Vaterfigur für die meisten nicht, aber schon jemand, der auf jeden Fall Sicherheit ausstrahlen sollte, der auch seinen Jungs vertrauen sollte. Das, ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann hat man ein grundlegendes Problem. Und ja, es ist tatsächlich so ein bisschen. Wenn man hier sich um 25 Spielern kümmern muss, dann ist es schon wie eine Familie. Man muss schon genau gucken, was sagt man dem einen, was dem anderen, was für ein Gefühl vermittelt man, wie hält man die Gruppe am Laufen, wie schafft man es, jeden Tag wieder irgendwo die Energie auch in die Gruppe reinzugeben, die sie verdient haben. Und ja, trotzdem gehört es natürlich auch, du hast es jetzt als Vater gesagt, dazu auch mal mit einer gewissen Strenge und Konsequenz zu handeln. Ja, damit das alles einfach auf einer einheitlichen Linie bleibt.
Wo ihr jetzt gerade Vater angesprochen habt, vielleicht kann ich damit die Brücke schlagen. Schulle, du bist in Ostfriesland aufgewachsen. Ich sage mal in einem Dorf. Wahrscheinlich sehr ländlich.
Oh, es ist schon eine Stadt, es ist kein Dorf.
Oh, jetzt hast du dir, jetzt bist du, Schnecke hat, Schulle, pass auf. Schnecke hat sich wieder wochenlang darauf vorbereitet. Er wusste, dass du heute bei uns im Podcast bist. Er hat wieder eine A4-Seite voll. Normalerweise ist es eine A3-Seite. Und jetzt hat er seinen Einstieg und jetzt machst du seinen Einstieg kaputt.
Ich komme damit klar, Sven.
Ich kann das schon relativieren. Also für Schnecke ist das ein Dorf, wenn man aus Hamburg kommt. Aber für mich als Ostfriese ist es schon stadtähnlich, auf jeden Fall.
Okay, ich wollte nämlich darauf hinaus, dass du in einer ländlichen Gegend aufgewachsen bist und deine Kinder jetzt in einer Großstadt aufwachsen.
Das war besser. Mit viel Busverkehr dort, ne? Ist ja Ostfriesland.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Busse da fahren. Aber ich habe irgendwo mal in einem Interview gelesen, dass du sehr froh bist über deine Kindheit, mit deinen ganzen Kumpels vom Bolzplatz und aus der Schule immer noch Kontakt hast. Was meinst du, wie sehr sind so die Unterschiede von den Kids, die heute in der Großstadt aufwachsen, zu den Kids, die damals, wie du, in einer ländlicheren Gegend aufgewachsen sind?
Ja, ich habe es ja damals schon gesagt, ich kann das immer nur wiederholen, nicht nur, weil es eine ländliche Gegend war, sondern auch mit meinen Eltern, meiner gesamten Familie und allem drumherum war das ja eine Bilderbuchkindheit. Es war einfach, es war immer schön, es war immer entspannt, wahnsinnig viel Spaß gehabt mit meinen Freunden, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ich glaube, ich hätte aber genauso viel Spaß in der Stadt gehabt. Der größte Unterschied, wenn ich das jetzt mitbekomme, ich sehe meine Kinder ja gerade aufwachsen, ist tatsächlich das Handy. Und auch da bin ich ganz froh, dass ich ohne Handy aufgewachsen bin.
Das stimmt, das können wir unterschreiben. Schnecke, komm.
Ja, ich hatte mit 12, glaube ich, das erste Handy bekommen.
Guck mal, das haben wir nicht gehabt. Schulde, merkst du eigentlich, dass er uns jetzt wieder erzählen will, wer jünger ist? Also auch nicht schlecht. Ich bin ohne Handy aufgewachsen und ich fand es richtig, richtig gut. So.
Ja.
Gut. Wenn die beiden alten Herren mal was sagen, kannst du auch mal zuhören.
Das stimmt. Ja, das mache ich. Ich lerne auch jeden Tag von dir.
Ja. Na, ist ja normal. Die Kinder kriegen heutzutage, meine ja auch, dann irgendwie, wenn sie auf eine weiterführende Schule kommen, kriegen sie ein Handy, damit sie auch irgendwie mobil erreichbar sind. Es ist ja auch alles ein bisschen größer hier und man kann schneller kommunizieren, aber die ganzen Nebenerscheinungen mit den sozialen Medien und so. Ich brauche das bis heute nicht und ich bin auch froh, dass ich das in der Kindheit nicht hatte. Ich war auf dem Bolzplatz, ich bin einfach zu meinem Kumpel hingefahren mit dem Ball unterm Arm und habe geklopft und meistens war er da, wo soll er auch sein. Und das hat auch alles funktioniert.
Ja, das fehlt den Kindern heutzutage so ein bisschen, das kriege ich ja auch immer mit. Da wird sich immer erst vorab mit dem Handy verabredet. Aber weg von Social Media, Schule Ostfriesland, komme ich nicht drumherum zu fragen, kannst du boseln?
Ja, klar. Klar kann ich boseln, aber ich bin bestimmt kein Experte in dem Bereich. Also wenn ich geboselt habe, dann eigentlich nur, weil es nebenher immer noch Grünkohl und Pinkel gab und einen kleinen Schluck. Aber im Winter ist es bei uns absolut normal. Da geht man boseln und Stuckbesen schmieden. Das ist so bei uns auch nochmal ganz groß. Aber ist eine ostfriesische Nationalsportart und jeder, der dort aufgewachsen ist, der ist in der Kindheit natürlich damit auch konfrontiert worden. Und ja, es gibt Leute, die können diese Holzkugel wirklich unfassbar weit werfen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da gibt es dann dementsprechend auch deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und schon Wahnsinn, was da einige Leute für diesen Sport für einen Aufwand betreiben.
Warum guckst du mich jetzt so an, Schnecke? Du musst dazu sagen, du siehst es ja jetzt nicht. Entschuldigung, er guckt mich jetzt an. Was habe ich was falsch gemacht?
Nee, ich habe nur.
Ich wäre ein guter Boss, ne?
Zeichen geben, dass wir uns die Sportart Boseln mal merken müssen.
Ach so, für unseren Friends Cup Förderverein können wir. Ja, aber ich wäre der gute Trinker dabei beim Boseln, glaube ich. Also ich würde die Kugel nicht so weit wegkriegen wie Schulter, aber ich würde zumindest dabei sein. Meine Mutter hat immer gesagt, weil ich nie der Sportlichste war, bin ich heute auch noch nicht, aber die hat immer gesagt, dabei sein ist alles, der olympische Gedanke zählt. Also beim Boseln wäre ich auch dabei.
Ja, siehste. Sind wir schon zu zweit.
Da sind wir schon zu zweit, das ist eine Sensation.
Ich ziehe den Bollerwagen, alles gut.
So, was hast du noch? Du hast da noch was Schönes drauf zu stehen. Ich habe es gerade gesehen, diesen fett unterstrichenen Punkt.
Genau, du bist in Wittmund aufgewachsen, richtig?
Das ist es. Nein, das ist falsch.
Nein.
Ich bin in Wittmund geboren, weil das einzige Kreiskrankenhaus ist. und ich bin in Esens aufgewachsen.
Na doch, aber du bist zumindest ein paar, wir müssen mal eine Lanze brechen für Schnecke. Wie viel Zeit hast du dann sozusagen als Kind dort verbracht? Zumindest die ersten Minuten deines Lebens. Also hast du da auch gelebt?
Ja, aber also Wittmund und Esens sind sich jetzt nicht gerade grün. Ich würde auch darum bitten, dass dieser Teil des Interviews oder des Podcasts rausgeschnitten wird.
Okay, dann sind wir, wo hast du aufgewachsen? Komm, dann kannst du diese Frage jetzt auch, die du jetzt vorbereitet hast, kannst du streichen.
Ja, nein, dann komme ich direkt zum nächsten Punkt. Schulle, zum doch nochmal Sport, aber nicht aktuell, sondern eher in die Vergangenheit zurück. 2005 bist du zu St. Pauli gekommen. Davor hast du bei Werder, Kiel, Lübeck unter anderem gespielt. Das waren alles Nordclubs. Gibt's einen Grund, warum es dich nicht weiter in den Süden verschlagen hat?
Ja, mangelnde Angebote. Nein, ich bin ja nun auch Nordlicht und das hat immer für mich gut gepasst. Ich bin eigentlich sowohl als Spieler als auch als Trainer bin ich immer alles Schritt für Schritt gegangen und hatte das Glück, bei vielen Vereinen hier im Norden unter echt tollen Trainern spielen zu dürfen. Und als ich dann später nicht mehr spielen konnte, dass ich hier bei St. Pauli meine Wege als Trainer einschlagen durfte. Und habe das alles immer Schritt für Schritt gemacht. Habe schon als Spieler auch meinen B-Schein damals gemacht. Habe dann relativ schnell, als ich Co-Trainer wurde, meinen A-Schein gemacht. Und habe dann gemerkt, dass das alles hinhaut, dass mir das Spaß macht, dass das auch alles ganz gut so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, mit der Entscheidung dann zum Fußballlehrer war klar, dass ich dann auch irgendwann mal Profitrainer werden möchte, dass es dann hier bei uns wird. Das kann man so ja alles nicht planen. Das hätte durchaus auch irgendwie die ersten Schritte woanders sein können. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist schon ganz gut. Und wenn es so weiterläuft, dann glaube ich, kann ich mich nicht beschweren.
Der schönste Moment im Leben des Spielers, Schulle, welcher war dein schönster Moment während deiner Profikarriere?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der prägendste Moment ist tatsächlich gewesen, als wir das Auswärtsspiel in Erfurt hatten, in der dritten Liga noch, wo wir aus einer Wahnsinnsserie kamen und wir haben die erste Halbzeit so eine Grütze zusammengekickt und kommen dann in der Halbzeit in die Kabine rein und haben uns auch mehr oder weniger alle gegenseitig vollgepöbelt, weil es war klar, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir eigentlich so gut wie aufgestiegen. Am drittletzten Spieltag war das damals. Und wir haben uns alle, ich gegen Jimmy, Jimmy noch gegen, ich glaube, gegen Boller, und dann kam Hauke noch um die Ecke am Brabbeln, und irgendwie war eine total aufgeheizte Stimmung, weil wir einfach total scheiße gespielt haben. Und Fabio saß so am Ende dieser schlauchförmigen Kabine, und Fabio hat eigentlich nie was gesagt, obwohl er Kapitän war er immer sehr, sehr ruhig und bedacht. Und irgendwann stand er auf und fing an zu schreien: Haltet mal alle eure Fresse, macht euch mal keine Sorgen, so schlecht wie erste Halbzeit können wir nicht normal spielen. Und ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie Stani eigentlich in die Kabine reinkommen wollte, aber der hat nur gemerkt, dass es da richtig abging, und er ist dann die ganze Zeit draußen geblieben. Und irgendwie so 2-3 Minuten vor der zweiten Halbzeit kam er dann auch rein und sagt: Ja, Jungs, ihr habt alles gesagt, viel mehr bleibt mir da auch nicht mehr übrig, wir ändern dies und das. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit, hat Jimmy, glaube ich, direkt ein Tor gemacht, wir haben 3-0 gewonnen. Und bevor wir das Stadion da verlassen hatten, war die erste Kiste Astra schon alle, und die zweite Kiste Astra war schon vom Sitz gefallen und zerschmettert. Und ja, das war, da erinnere ich mich heute noch dran, und das war einer der schönsten Momente.
Jetzt, also, wir haben das nicht besprochen vorher, sag mir das bitte, denn ich kann mich genau erinnern, denn bei diesem Spiel, das war einer der wenigen Spiele, wo ich sogar mit dabei war, da stand ich am Zaun draußen, also nicht draußen, sondern drinnen. Das war in Erfurt, war so ein Zaun da am Rande, wo auch die mitgereisten Fans waren. Es war ein Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes, also positiv zum Schluss, muss man wirklich sagen. Also da kriege ich selbst ich jetzt wieder Gänsehaut.
Wisst ihr, was noch witziger ist? Ich war auch dabei bei dem Spiel. Ich war im Kader, aber ich habe nicht gespielt, aber ich saß auf der Bank, hab das auch miterlebt. Die Rückfahrt, ja.
Die Rückfahrt. Das
Spiel auf dem Platz nicht, aber die Rückfahrt.
Ja. Schulle, da bist du aber schon beim Thema so ein bisschen neben dem Spielfeld, wie man sich so engagiert hat. Und wir haben ja mal einen kleinen Einspieler vorbereitet. Warte mal, damit rechnest du jetzt nicht. Warte mal ganz kurz ab, was jetzt passiert.
Oh St. Pauli, oh St. Pauli, braun-weiß sind deine Helden. Sie stellen sich nicht nur hinten rein, sie geben Gas, so muss das sein. Oh St. Pauli, oh St. Pauli, braun-weiß sind deine Helden.
So Schulle, das war deine musikalische Weltreise sozusagen. Ein kurzer Ausbrecher zusammen mit deinen Spielerkollegen. Und ihr habt Musik gemacht für den guten Zweck, für die Jugendarbeit vom FC St. Pauli. Und das war damals möglich. Ja. Ihr habt gesungen. Was sagst du jetzt selber, wenn du so hörst? Ich meine, man hört dich jetzt nicht genau raus. Ja, also das ist.
Ich habe mich genau rausgehört. Ich war der, die höchste Stimme war ich. Nein, es war ein Mordsgaudi damals. Wir haben echt richtig Spaß gehabt, und solche Aktionen könnte man sich heute eigentlich noch viel mehr wünschen, weil das zeichnet irgendwie auch so unseren Verein aus, dass man füreinander da ist, dass man auch mal Sachen macht, die vielleicht nicht so Mainstream sind, sondern die ein bisschen anders sind. Und so war in der Zeit damals vielleicht alles noch ein bisschen einfacher, ein bisschen unkonventioneller, aber auch heutzutage ist das hundertprozentig möglich, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das in Zukunft auch wieder kommen wird, dass man auch mal wieder so ein bisschen schrägere Sachen macht.
Dann nehme ich dich beim Wort, ich schreibe es mir jetzt schon mal auf, Schnecke. Ich habe gesagt, Schulle sagt ja, jetzt müssen wir noch die anderen begeistern, dann machen wir was Neues, Akustisches, aber da sind wir auch schon beim Thema Akustik. Ich weiß ja, du bist ja, darf man das jetzt so sagen? Doch, du bist auch Fan von unserem gemeinsamen Freund Johannes Oerding. Das heißt, du gehst auch zu seinen Konzerten. Wie viel musikalisches Engagement hast du so gerade in deiner Freizeit? Was ist so deine Musik, die du hörst?
Radio.
Dankeschön.
Und da läuft der Oerding ja auch.
Genau.
Also Oerding kann ich euch ja hier im Vertrauen verraten. Ich denke mal, Johnny hört das nicht mit. Oerding bin ich eigentlich nur hingegangen wegen meiner Frau. Die wollte da unbedingt hin.
Hat er das jetzt wirklich, aber, hat er jetzt gesagt,
sagt
ne?
Sie nicht.
Nee, wir sagen, das hört er ja auch nicht. Also, das hört er nicht.
Nein.
Ich sag's ihm auch nicht. Aber was ist so, wenn du tatsächlich Musik hören willst zum Abschalten, dass du wirklich mal runterkommen willst? Was ist das, eher Rock? Ist das eher Techno? Ist das eher die seichte Klaviermusik? Wie muss ich mir das vorstellen, Schulle?
Das geht eher dann, also wenn ich abschalten möchte, dann ist es sicherlich eher irgendwie ruhige Musik, ein bisschen zum Chillen. Wenn ich mich natürlich ein bisschen pushen möchte, wenn ich im Kraftraum bin oder vorm Spiel, dann ist auch gern schon mal AC/DC. Aber ich bin da wirklich komplett breit gefächert und habe nicht irgendwie eine Plattensammlung von einem Interpreten oder so. Ich bin da flexibel, muss ich auch sein. Ich habe auch noch 3 Kinder. Ich habe hier eine Mannschaft, die auch irgendwie so komische Musik hört. Meine Tochter ist natürlich mit 15 vollkommen irgendwie in der TikTok-Musik drin, und man selber hat auch noch irgendwie seine 2-3 Vorstellungen. Ich muss flexibel sein, bis hin zur Eiskönigin.
Hast du gerade gehört, was er gerade, er kennt sich sogar aus mit TikTok. Da bin ich ja normalerweise raus, ich weiß gar nicht, was das
TikTok ist. Auch nicht.
Nee, ich weiß es auch nicht, was das ist. Ne? Wahnsinn, also Schule, ich bin begeistert.
Ja, du, man muss, Kinder sind von 5 bis 15.
Ja.
Dann habe ich hier noch 25 rumlaufen, die sind von 18 bis 35. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
Was läuft denn sonst? Was ist, wenn du mal richtig Zeit hast, Schule? Was ist in Hobbys noch? Kann man das überhaupt noch haben? Hat man noch Hobbyzeit?
Familie, definitiv.
Ja.
Also die Zeit, die mir noch nebenher bleibt, die verbringe ich natürlich am liebsten mit der Familie. Fahrradtouren machen, Eisdiele, den Kindern vielleicht auch mal beim Sport zu gucken. Ansonsten spiele ich selber, wenn ich da mal die Zeit finde und einen passenden Partner an der Hand habe, spiele ich selber sehr gerne Tennis.
Tennis hast du gerade gesagt?
Ja.
Hätte ich bloß mal mit Tennis angefangen. Hätte ich ihn jetzt herausgefordert.
Dann hättest du auch immer noch keine Chance gegen Schulle.
Das stimmt. Es ist ja auch wieder ein Profi. Gut, das Thema Wechsel. Unser Lieblingsthema zum Schluss immer, Schulle. Wir reden ja mit jedem der Spieler über das, was sie auch am Herd können oder vielleicht auch nicht können. Also das Thema Kochen.
Ja.
Bist du ein guter Koch?
Ja.
Also man muss dazu sagen, ich will ja die Pointe vorwegnehmen. Schulle, wir lassen uns auch grundsätzlich beim Podcast immer einladen. Das ist so zwangsweise, dass die Spieler die Chance haben, uns zum Essen einzuladen. Deswegen gleich vorweg, wenn wir, gemäß dem Fall, wir würden zu euch zum Essen kommen, was würdest du uns dann kreieren?
Ich glaube ein Risotto. Ein leckeres Risotto mit Safran, vielleicht ein bisschen Grillgemüse dazu. Das ist so das, was ich persönlich mir immer am liebsten mache. Aber ansonsten, ich kann wirklich gut kochen. Ich bin auch gut am Grill. Ich grill auch gerne.
Grill hatten wir noch nicht, ne? Doch, der Burgstaller soll, glaube ich, grillen, hat, glaube ich, Finn gesagt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, dann können wir einen Grillabend machen.
Ja, kein Thema. Wenn ihr die Getränke mitbringt, passt das.
Wir organisieren die Getränke, du kochst und für mich letzte Frage, wenn du unterwegs bist in der Stadt, wo sind deine Lieblingsorte?
Oh, ich bin gerne am oder im Hafen. Das entspannt mich irgendwie vielleicht auch, weil ich ja selber von der Nordsee komme, wenn ich am Wasser sein kann. Das ist schon schön. Da bin ich gerne, da gehe ich gern spazieren, da gehe ich gerne auch mal irgendwo an die Reling und setze mich da irgendwo hin. Ansonsten, klar, Schanzenviertel. Gerade wenn man sich vielleicht nochmal mit irgendwelchen alten Kumpels trifft, dann trifft man sich schon am ehesten irgendwo dabei. Bei Costa Olympisches Feuer oder irgendwo anders in der Schanze und versucht draußen zu sitzen, gerade in den Zeiten jetzt, dass alles Corona-konform ist. Ist auch etwas, wo ich schon aufpassen muss, dass ich mich da nicht irgendwie in irgendein Risikogebiet begebe. Wir wollen ja hier irgendwie heil durchkommen und da ist man schon sehr vorsichtig bei allem, was man macht.
Wo du jetzt gerade an Hafen gesagt hast, kann ich mich, oder habe ich mich gerade dabei ertappt, wie ich an die ein oder andere Hafenrundfahrt denke, die wir mit der Truppe damals gemeinsam gemacht haben, aber ich glaube, dass
sprengt den Rahmen.
Müssen wir ein anderes Mal noch mal drüber reden.
Meint ihr, wir dürfen ja nicht über Ausfälle reden.
Das ist die zweite Folge.
Technische Ausfälle sozusagen. Ich meine jetzt aber die Maschine. Ich meine jetzt nicht die Menschen, sondern technische Ausfälle von Maschinen unterwegs bei der Fahrt. Richtig? Das meinst du doch.
Und weil das einfach auch immer so lange war und ja, gut.
Anderes Thema. Apropos lang, wir sind über unserer Zeit. Aber es war wie immer interessant. Wir haben uns wieder mal zum Essen einladen lassen. Sagen danke, Schulle, für deine Zeit. Wir sagen
toi, toi,
toi für die nächsten Spiele.
Ja.
Du wirst das alles schon machen, da sind wir uns sicher.
Ich nicht, die Spieler.
Ne, du machst es aber auch. Zumindest bist du der Dirigent, so nenn ich es mal. Also für ein gutes Orchester braucht man einen guten Dirigenten. Und jetzt kriegst das Abschlusswort hat wie immer Herr Kaller.
Ja, ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen, Schulle. Grüße an die Jungs, macht weiter so wie bisher und bis bald wieder.
Tschüss, Schulle. Dankeschön für deine Zeit.
Kann ich ganz am Ende noch erzählen, dass Schnecke mir das schönste Geschenk gemacht hat, was ich jemals bekommen habe.
Stopp, wir machen ganz kurz einen Tusch. Warte mal ganz kurz, Zeit muss sein für einen Tusch, weil das ist der Abschlusstusch. 1, 2, 3.
Ich bin gespannt.
Wir haben uns früher immer, wir haben nicht Schrottwichteln gemacht, sondern wir haben gegenseitig Namen gezogen und da musste jeder dem anderen etwas zu Weihnachten schenken. Hatten damals so eine Range angegeben von 30 bis 50 Euro.
Ich habe es hier aufgeschrieben.
Zeig mal bitte, hat er wirklich aufgeschrieben? Zeig mal, warum hast du es nicht gefragt?
Ebbe hat damals eine Patenschaft für einen Elefanten beim Hagenbecks Tierpark bekommen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das Geschenk für unseren Athletiktrainer von Bene werde ich nicht erwähnen. Aber Schnecke hat mir damals eine alte Latte aus dem alten Millerntor von so einer Sitzbank geschenkt mit einer Holzkuh drauf. Und auf der Holzkuh, die hatte hinten, hatte sie eine 12 als Nummer, weil ich glaube, es war der Kollege Schnitzler, mich damals gelobt hat, ich hätte doch eine Technik wie eine Holzkuh. Das hatte Schnecke damals zum Anlass genommen, mir eine Holzkuh zu schenken. Und die habe ich immer noch zu Hause und vielleicht installiere ich die sogar hier mal in meinem Trainerbüro. Das war eines der schönsten Geschenke und kreativsten Geschenke, was ich jemals bekommen habe.
Du, aber das steht hier tatsächlich auf diesem weißen Zettel drauf und ich habe mir gedacht, was ist denn Holzkuh zum Teufel nochmal? Jetzt wissen wir es.
Ja.
Ich wollte dich nämlich eigentlich noch fragen, dass du Holzkuh es geschafft hast, in die Bundesliga zu kommen und ähnlich wie ich, würde ich mal sagen, ziemlich viel aus unserer Karriere rausgeholt haben.
Und lange dabei war, ne, sozusagen.
Das können wir unterstreichen. Schlusswort.
Okay, dann
Sonntag.
Dann würde ich sagen, machen wir das Schlusswort. Danke der Holzkuh. Das darf man ja jetzt so sagen, offiziell.
Gerne.
Darf man so sagen, Holzkuh?
Ihr beiden dürft das.
Schulde, tausend Dank für deine Zeit. In diesem Sinne.
Gerne.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Was freue ich mich auf die ganzen Essen, die vor uns liegen. Also ich meine, mittlerweile 8 Podcasts, 8-mal zum Essen eingeladen. Ich weiß gar nicht, wie wir diese Termine alle noch unterbringen wollen.
Da müssen wir schon 2 an einen Tag legen. Einmal Mittagessen, einmal Abendessen.
Ach, das ist... Aber guck mal trotzdem auf die Uhr. Wann ist Weihnachten? Guck mal, dann ist das Weihnachten ist... und überleg mal. Also ich meine, okay, das werden wir hinkriegen. Also ich bin echt gespannt und dann machen wir so ein kleines Match. Wer ist der beste Koch im Verein?
Aber wir haben ja auch noch bestimmt 1-2 Podcasts bis Weihnachten darüber berichten, noch hin.
Was auch das Schlimmste, was passieren wird, wir werden die nächsten beiden Podcasts produzieren und werden immer wieder sagen, wir wurden noch nicht eingeladen.
Wirft auch kein gutes Bild auf die
Spieler, ne? Also ich meine, ein bisschen Druck aufbauen, ne?
Oder auf uns, wenn wir
uns, weil wollen die uns auch nicht dabei
tatsächlich keiner da haben, ne?
So, der Podcast liegt auch wieder hinter uns. Das war Podcast Nummer 8. Wenn ihr die zurückliegenden hören wollt, die gibt es überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Podcast und auf unsere nächsten Gäste. Und wir verabschieden uns jetzt hier.
Mit einem dreifachen Hip Hip.
Was? Das war nicht geplant.
Hurra. Hip Hip.
Hurra.
Hip Hip.
Hurra.
Siehst du, geht doch.
Okay, also wir freuen uns auf den nächsten Podcast. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.
Das war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller, powered by Rockantenne Hamburg.